Volkswagen hat 2024 knapp 500.000 Fahrzeuge, 450.000 Fahrzeuge in die USA exportiert.
Gehst du von Profit auf Loss pro verkauftem Auto? Und das wird sofort.
Sofort,
genau. Dieser Impuls, auch wenn er wehtut, vielleicht genutzt wird für was, um eben diesen Wirtschaftsstandort hier, den wir haben, zu stärken.
Es gibt mittlerweile einen YouTube-Kanal, wo jemand eine Kochshow hat, in dem er mit dem Kofferraum vom Cybertruck Gemüse schneidet. Weil der hat... Der
Hier ist Mobility Mavericks, die Ayurveda-Kur für eure geschundenen Gehörgänge. Guten Morgen, Michel Stumpe.
Das hast du aber schön gesagt. Guten Morgen, Schreze.
Habe ich mir gerade überlegt. Das ist ja meine Geburtstagswoche diese Woche, wie der ein oder andere mitbekommen habe, den ich dann persönlich daran erinnert habe, dass er mir gratulieren soll. Insofern bin ich heute in good spirits.
Gehörst du zu den Leuten, die nicht altern, oder bist du happy, dass du älter wirst?
Ich finde die Frage schon eigentlich eine Unverschämtheit. Du siehst mich ja im Video gerade.
Deswegen frage ich. Also ich hätte es gesagt, also du könntest auch ein direkter Ableger von Tom Cruise sein, ja?
Oh mein Gott! Ja, ohne Scientology. Tom Cruise altert wirklich. Und weißt du, dass du die neuesten Anwendungen, jetzt muss ich auf die FSK achten, Moment mal, aber die neuesten Anwendungen für sozusagen zarte Haut ist, die Injektion von Lachsperma. Und das denke ich mir nicht aus, das ist jetzt nicht von einem Subreddit, sondern tatsächlich, nein, das ist wirklich, das wird appliziert und das reagiert mit irgendwelchen Sachen in deiner Haut und dann hast du eine straffere Haut. It's the newest shit.
Ja?
Wirklich, wirklich.
Wer macht das und wo kommt das her? Weil dann nicht aus Norwegen, ja? Oder?
Nee, die essen das, ja. Warte mal, also wenn ich raten müsste, kommt das sowas aus Japan. Warte mal. Lachs, Sperma, Haut, warte mal, woher kommt das? Und zwar ursprüngliche Beauty-Trend in Korea.
Ja, guck mal.
Er wird in Europa häufig auch von türkischen Anbietern angeboten, auch in Deutschland, Österreich. So, wie wird das Lack, wollen wir lesen, wie wird das Lacksperma gewonnen?
Lass uns einfach mal kurz drüber reden, wie kommt man da drauf? Ja? Also glaubst du, dass das im Labor entwickelt wird oder dass einfach morgens jemand wach wird? Ja, also, sagt, alles klar, ich habe zufälligerweise einen Lachsteich im Garten. Ja.
Meine persönliche Meinung ist, es gab mal eine Dame in Korea, die war in einem Sushi-Restaurant und da wurde sie von einem Kellner bedient, der schon ein bisschen in die Jahre gekommen war, aber sehr sympathisch. Und der ist sozusagen gestolpert und direkt in so einen Lachsspieß reingefallen. Und sah am nächsten Morgen, als sie neben ihm aufgewacht ist, total jung aus. Ich glaube, so ist es gewesen.
Okay, ja, das macht Sinn. Ja, das ist, also,
ich finde, dieser Podcast, wie gesagt, also ne, du musst ja nicht mehr arbeiten, ich werde bald nicht mehr arbeiten, insofern, wir machen alles richtig. Aber meine Laune, ehrlicherweise, ist eingetrübt, denn wir haben ein brandaktuelles Thema, glaube ich, über das wir initial reden wollen. Und das ist, dass Trump tatsächlich jetzt sagt, 25% Zölle auf alles außer Tiernahrung. Nee, aber 25% Zölle auf Autos, also Passenger Vehicles und Light Vehicles. Das gibt ja so ein bisschen Klassifizierung dort, also keine Trucks und so weiter, aber zumindest jetzt mal vom Ducato bis zum 3,5 Tonner und so weiter wird da alles mit einbezogen. Auf Autos und eben Autoteile, die nicht in den USA produziert sind. Genau, und das schließt eben auch den zollfreien Raum oder die Zollunion zwischen Kanada, USA und Mexiko mit ein. Oder schließt sie dann wieder aus, weil die sagen, pass auf, auch wenn ihr in Mexiko und Kanada produziert, wo eben viele der Hersteller produzieren, fallt ihr unter dieses Tarifregime. Und ich glaube, das wurde ja angekündigt, jetzt über ein paar Monate. Und das ist echt ein Erdrutsch sozusagen für die, für die, für die globalen Zulieferketten und OEMs insbesondere. Und das brauchen wir jetzt kein Mobility-Experte zu sein. Auch deutsche Autohersteller sind davon massiv betroffen.
Ja, also die Details sind auch schon bekannt, ne? Also es soll nächste Woche Mittwoch soll es losgehen. Mhm. Also das ist der 2. April. Soll kein April-Scherz werden wahrscheinlich. Autoteile sind für einen Monat noch ausgenommen. Also das geht erst genau. Im Mai los. Für nächste Woche Mittwoch geht es wirklich spezifisch für Autos los. Er hat auch in seiner Rede spezifisch BMW, Audi und Mercedes hervorgerufen. Das scheinen so die Marken zu sein, die ihm auf der Zunge liegen. Und was das konkret heißt, ist halt, dass erstmal 25% Zölle auf diese Fahrzeuge kommen werden. Spezifisch pro Anbieter müssten wir uns das nochmal anschauen. Ja? Also es gibt die ganzen Premium-Marken aus Europa, also zum Beispiel ein Porsche und ein Audi, die dort nicht vor Ort vertreten sind, die da massiv von betroffen sind. BMW hatte gehofft, dass sie mit ihrem Werk in Mexiko das Ganze über dieses Mercosur-Abkommen noch umgehen können, aber diese werden davon auch betroffen sein. Also ist schon eine massiver Einschlag. BMW hat gestern übrigens auch direkt reagiert und einen Einkaufsstopp für alle Zulieferer ausgerufen. Also alle Zulieferer von BMW sind jetzt aktuell pausiert, bis sie genau wissen, was das heißt für den Absatz. Also keine guten Nachrichten. Im Gegenzug soll jetzt Tarife kommen auf amerikanische Whiskys beziehungsweise Rice, ja, und Agrarprodukte. Fragezeichen.
Genau. Um Größenordnung zu geben, also die USA haben so circa 480 Milliarden US-Dollar an Autos und also die Hälfte der Autos, die in den USA wir bleiben jetzt mal bei tatsächlich Passenger Vehicles. Also, jeder, der zuhört, wir können noch genauer reingehen, aber sagen wir Passenger Vehicles, also der 3er BMW. Die Hälfte davon kommt aus dem Ausland, also wird nicht in den USA produziert. Und das ist circa ein 500 Milliarden Dollar Markt, 474 Milliarden Dollar Markt sozusagen. Und da sind. Das ist beides, sowohl fertig produzierte Autos, also ich sage jetzt bei der Porsche und ein Audi, als auch eben Autoteile. Ja, um mal ein Gefühl zu geben, die X-Series von BMW, die wird in den USA tatsächlich gebaut, bekommt aber, lass mich nicht lügen, 30% ihrer Teile eben aus der Vorproduktion oder von Zulieferern, die dann wiederum in Mexiko sitzen. Und da fallen natürlich dann 25% Tarif drauf. Ist was anderes, als wenn es auf die 100% angelegt wird, wie bei Porsche, aber nichtsdestotrotz, ne? Also wenn du 20% der Teile 25% teurer machst, hat das einen Effekt also wenn du die Kosten nicht weitergeben kannst, da kommen wir gleich drauf, auf deine Verkaufskosten. Und in so einem Szenario erstmal zu sagen, pass auf, es bewegen sich so viele Teile, jetzt hören wir erst, also die haben ja auch noch ein paar Autos auf Halde gebaut, ja, die haben das ja alle seit 3 Monaten kommen sehen, also ich nehme jetzt nicht an, dass man morgen keinen BMW mehr bekommt, wenn man einen haben möchte, unbedingt in den USA, und das puffern die jetzt eben ab, und ich glaube, das ist aus meiner Sicht die einzig rationale Entscheidung, denn die Kosten, so eine Supply Chain umzustellen, mittelfristig zumindest, die sind ja enorm. Das ist ja nicht so, dass man sagt, okay, dann machen wir es jetzt morgen anders. Ist ja keine Google-Ad, die du umbaust, sondern du hast ja, also da bewegt sich ja physisch wirklich was und das muss gebaut werden und. Das ist eben alles noch nicht klar. Und vor allen Dingen ist es noch nicht klar, und das kommt noch oben drauf, das ist ja nicht das Ende der Fahnenstange, sozusagen. Ne? Das ist ja die Logik leider von so einem, das ist die Brutal Logic of Escalation. Jetzt hat einer vorgelegt, die anderen werden sagen, ich muss jetzt ja, wieder Spieltheorie, ich muss jetzt ja nachziehen. Und daraufhin hat Trump jetzt schon gesagt, also heute Morgen, gestern auf Truth Social, auf seinem Staatsorgan, wenn das weitergeht, also wenn sich jetzt zum Beispiel die Kanada und die Europäische Union, ich glaube, die hat explizit Deutschland oder die Europäische Union verbünden, um eben zum Nachteil von den USA aus seiner Sicht irgendwelche Zölle oder sonst was zu machen, dann war das nicht das Ende, dann wird er weiter sozusagen Zölle erheben auf gewisse Vorprodukte, auf andere Sachen, die importiert werden, die vielleicht automotive nah sind, aber nicht direkt automotive und so weiter. Also der hat jetzt schon gesagt, pass auf, Und auch das ist nur, in Anführungsstrichen, in der Logik dieser Eskalation das einzig Richtige. Sagt, pass auf, wenn ihr jetzt nicht klein beigibt, dann mache ich sofort weiter. Und das ist eben genau das Gefährliche an so einem Trade War. Dass du eben am Ende sich gegenseitig so kaputt machst, weil du ja, es geht ja dann nur noch um Stolz. Du willst ja dann unbedingt gewinnen. Und das ist natürlich hoch irrational und das tut der Volkswirtschaft auf der Welt massiv schlecht. Und deswegen hassen die Börsen sowas. Also zumindest in Asien sind die Börsen ja schon offen. Also Toyota, Nissan, Honda, alle Mittel einstellig nochmal nachgegeben. Also ich sage jetzt mal 3-5%, 6%. Das ist bei einem Toyota schon erdrutschartig, ja, also wenn da 5-6% Börsenwerte mal rausgenommen werden und das war ja vorher schon runter, also mit der Erstankündigung, die Börsen hat das ja eingepreist, das heißt, da ziehen schwere Zeiten oder schwere dunkle Wolken auf.
Ja, also bei den hochpreisigen Modellen sind die Kunden natürlich nicht so preissensitiv, ja, das heißt, da wird zumindest erwartet, dass es da keine großen Einschläge gibt. Bei den Volumensegmenten ist es natürlich so, dass es da sehr, sehr starke Effekte haben wird. Also um mal ein paar Zahlen zu nennen auch, ne? Also Volkswagen hat 2024 knapp 500.000 Fahrzeuge, 450.000 Fahrzeuge in die USA exportiert, inklusive Audi und Porsche. Das sind 56% aller aus Europa beziehungsweise aus Deutschland exportierten Fahrzeuge beziehungsweise importierten Fahrzeuge in die USA. VW hat davon 12-15%, Audi 12-15%, Porsche ist klein, also irgendwie 1-2%, weil die natürlich nicht so viele Fahrzeuge machen. Und die haben zwar ein Werk in Tennessee, aber wie ich schon gesagt habe, Porsche und Audi werden zu 100% importiert. BMW hat ein Werk in Spartanburg in South Carolina an der Ostküste, südlich von Washington D.C. Die sind derselben Größenordnung. Also die exportieren 400.000 Fahrzeuge im Jahr in die USA. Vor allen Dingen die kleineren Modelle. Also X5 bis X7 werden in Spartanburg gebaut und werden quasi aus den USA nach Europa exportiert.
Wo sie 10% Zoll bekommen, ne? Also der korrekte Teil war, muss man sagen, da ist dann die EU erhebt 10% Zölle. Das ist diese Logik nach dem Motto, wir erheben Zölle, aber das ist natürlich, ja egal, kommen wir gleich zu. Also ja, exportieren das nach Europa?
Genau, und Mercedes ist so ungefähr bei 200.000 bis 250.000 Fahrzeuge. Die haben eine Produktion in Alabama, aber die vor allen Dingen für kleinere Modelle, also so damals noch A-Klasse, B-Klasse.
A- und B-Klasse, sowas. Ne? Genau, ja.
Genau, aber die Premium-Modelle auch da kommen zu 100% aus Deutschland. Und wenn du auf ein 180.000 Euro Fahrzeug 25% draufschlägst, dann überlegen viele, ob sie das in dem Leasing noch machen. Ja, da kommt dann noch hinzu, also im Rahmen dieser ganzen, und das ist für die deutschen Automobilhersteller gerade echt schwierig, weil es gibt jetzt gerade einen zweiten Effekt, von dem man gar nicht so viel hört. Und zwar ist der Restwert der Elektrofahrzeuge, vor allen Dingen im Premium-Segment, ist katastrophal. Also ungefähr 80% der deutschen Premium-Fahrzeuge, also Mercedes, BMW, Audi, werden geleased oder finanziert. Und dafür müssen die Automobilkonzerne sogenannte Rückstellungen bilden. Also sie müssen quasi in ihrem Balance Sheet dafür Rückstellungen machen, um mal ein Beispiel zu
nennen. Weil du das Risiko nimmst, ne? Als Hersteller sagt man natürlich, ich nehme das Auto ja zurück und muss es dann ja weiter makeln sozusagen. Und du musst ja einen Wert annehmen in der Sekunde, wo du das rausgibst. Und der Wert geht runter, ne? Du sagst, das ist dann noch 50.000 wert, aber der Markttag ist 35.000 wert, dann hast du ein Thema.
Ja, du übernimmst quasi das Restwertrisiko als Hersteller. Das versucht ein Tesla zum Beispiel zu umgehen über das sogenannte Agenturmodell. Im Agenturmodell übernimmt der Verkäufer sozusagen das Restwertrisiko. Das haben die Deutschen versucht umzustellen. Das machen aber viele nicht mit, vor allen Dingen nicht im Elektrobereich und vor allen Dingen nicht im Premiumbereich. Das ist eine Komponente, die das Ganze gerade wirklich schwierig macht. Und wenn du dir zum Beispiel von Porsche den Taycan anschaust, wenn du da nichts reintust, dann liegt der so bei 110.000 Euro Neuwert. Nach 3 Jahren Leasing ist der aktuell unter 50.000 Euro wert. Ja, also der verliert in 3 Jahren über 50% seines Wertes, 56%, um genau zu sein. Verbrennerfahrzeuge, selbe Preisklasse von Porsche, zum Beispiel, liegt bei ungefähr 76.000 Euro nach 3 Jahren, wenn du es für denselben Price-Tag, also 110.000 Euro kaufst, ist signifikant weniger und hat natürlich einen massiven Einfluss auch auf die Leasingrate, ne? Und das ist das, was jetzt aber genau gerade...
Das ist Nachfrage, also ist, man könnte ja zwei Sachen, also die hängen natürlich zusammen, aber ich isoliere es mal. Man könnte sagen, pass auf, die Batterie ist Schrott ist, oder die ist kaputt oder da hat man große Defekte.
Ja, deswegen ist das nicht von, so.
Genau, Moment. Oder man sagt einfach, die Nachfrage ist, also nach dem Motto, das Auto ist in Anführungsstrichen genauso abgefahren wie ein Verbrenner. Oder vielleicht, ehrlich gesagt, steht es besser da, weil die Verschleißteile nicht so abnutzen. Aber jetzt sagen wir mal, das ist so. Also es gibt kein Qualitätsproblem, dann ist es ein reines Nachfrageproblem, dass die Leute das eben einfach nicht kaufen. Oder wie siehst du das?
Also es ist so, dass du eben, da gab es jetzt echt viele Studien zu und ich habe mir das angeschaut, weil ich finde es einfach interessant, einfach auch diese Dynamik mir anzuschauen. Und ein Konsensus, den ich in all den Studien, die ich gelesen habe, kann auch gerne mal verlinken, die letzten Tage und Wochen, war, dass also eine Komponente ist Leasing, Premium Elektrofahrzeuge von deutschen Herstellern werden zu 80% geleased und Leasing wird vor allen Dingen für Unternehmen gemacht. Das heißt, die Leasingnehmer sind nicht sehr preissensibel, sind aber sehr anspruchsvoll, was die Fahrzeuge angeht. Das heißt, im Normalfall sind Premium Elektrofahrzeuge voll ausgestattet, ja, das muss so sein, weil die Nutzer, also quasi die Leasingnehmer, den Anspruch haben, dass sie immer die neueste Technologie haben in den Fahrzeugen. Nach 3 Jahren, klassischerweise, geht das Fahrzeug dann zurück an den Hersteller wurden diese Fahrzeuge dann verkauft. Also es gab keine zweite und dritte Leasing-Lifecycle, sondern die gingen in den Markt und wurden verkauft. Das geht heutzutage nicht mehr, weil durch den massiven Preisrückgang, weil erstens die Nachfrage ist nicht hoch genug, ja, für Premium-Fahrzeuge, weil sie nach wie vor relativ teuer sind. Zweitens trauen die Menschen, was Blödsinn ist, aber es ist nun mal so, den Elektrofahrzeugen kein Second Life zu. Also Second-Hand-Elektrofahrzeuge finden keine Abnahme, weil die Leute nicht glauben, dass die Batterie lange genug hält.
Weil du eben nicht zu Dekra fahren kannst, die lassen einmal, also könntest du, aber ich sage jetzt mal, ne, jeder hier sagt, okay, ich vertraue lieber, also ich hab meinen Cousin, der ist Mechaniker, der guckt sich da einmal unter die Haube, sagt, der Motor ist noch gut, man hat 10 Jahre Erfahrungswerte, wie so ein Golf oder ein A6 sich abfährt und der kann mir dann sagen, ja, das Baujahr, die mit 2,4 Liter und was auch immer, das ist, ne, den kannst du noch 100.000 Kilometer fahren, versus bei Elektroautos. A, kann keiner in die Batterien reingucken und sagen, Mensch, das ist noch eine super Batterie und die hat noch 96% sozusagen oder 89% ist sie noch gut und die kann man noch eine lange Zeit laden und entladen. Und es gibt keine Erfahrungswerte. Also sozusagen, es gibt keinen Cousin, so hart das, so doof das jetzt klingt, der dir sagt, ja, stimmt, ich gucke damit drauf und ja, du lachst, aber ich glaube, dass es einen riesen Effekt hat. Und deswegen sagst du natürlich, ich verstehe das gar nicht.
Also es ist ein rein emotionales Thema, wie du schon sagst, weil faktisch ist halt so, du siehst quasi eine Akkustandskapazität, siehst du im Fahrzeug, wie in deinem Handy, ja, du kannst quasi sehen, wie viele Ladezyklen hattest du, wie viel Kapazität hat die Batterie noch. Die Hersteller versuchen dem entgegenzuwirken, indem sie Garantien explizit auf die Batterie geben, das heißt 100.000, 200.000 Kilometer, du kannst die Garantien auf die Batterien für ein Appel und ein Ei mittlerweile, kannst die verlängern, das heißt, sollte so eine Batterie mal in die Knie gehen, werden die kostenlos ausgetauscht. Aber das scheint nicht zu reichen, um die Leute davon zu überzeugen, quasi in diesen Second Life, vor allen Dingen im Premium-Segment reinzugehen. Und was die Hersteller jetzt machen, ist, dass sie die Fahrzeuge in Zweit- und Drittleasing-Geschäft reingeben. Zu denselben Leasing-Konditionen, wie der Erstbenutzer das quasi hatte. Und auch das ist nicht unbedingt so, dass die Kunden am Markt stehen und schreien, hey, ich möchte gerne so ein Fahrzeug haben. Ja? Und das ist das Problem. Das ist quasi vor allen Dingen finanzmathematisch getrieben, dieses Dilemma, wenn man so möchte. Und das führt halt dazu, dass zum Beispiel ein BMW jetzt Rückstellungen in Höhe von fast 2 Milliarden Euro bilden musste. Alleine für die Fahrzeuge. Mercedes genauso. Über Audi brauchen wir, können wir reden, aber da ist es noch ein bisschen schlimmer. Ja? Also Audi mache ich mir echt Sorgen aktuell. So, und das sozusagen in Kombination mit diesen Trade Wars, das ist, beziehungsweise mit den Tariffs in den USA, als einer der wichtigsten Märkte, vor allem für die Premium-Marken. Porsche verkauft mehr Fahrzeuge in den USA als in Deutschland.
Genau.
Das ist schwierig.
Haben wir mal gesagt, ne? Also 35.000 in Deutschland, lass mich nicht sagen, aber war es 70 oder 80 sogar in den USA oder 60 bis 80? Irgendwie sowas, auf jeden Fall deutlich mehr in den USA. USA war ein kleiner Lichtblick, auch zum Beispiel, wenn man den Volkswagen-Zahlen gefolgt ist. Ne? Also China, schwierige Zeiten. In den USA, das war, ich glaube, da hatte man zwischen 10 und 20% Wachstum, 23 auf 24, wenn ich das halbwegs so richtig im Kopf habe. Und ich glaube, einfach nochmal zu erklären, was da das Problem ist an so Tarifen. Ja? Also wenn so ein Auto, sag ich mal, $30,000 im Einkauf kostet, jetzt nicht mit Händlermarge, ja, und da zahlst du 25% drauf, das müssten, das ist irgendwas mit $6,250. Und du hast, das kann ich mal nachher, ich habe mal so eine kleine Analyse gemacht, also die gibt es schon 100-fach, aber ich habe es auch mal ein bisschen gebastelt. Wie viel EBIT pro verkauftem Auto sozusagen Autobauer machen. Ja, und klar, ein Ferrari macht da was anderes als eine Massenmarke wie Volkswagen, aber bei einem Volkswagen, glaube ich, kann man fairerweise sagen, zwischen 4.000 bis 6.000 Euro oder Dollar, das ist in dem Fall jetzt mal geschenkt. Das heißt, wenn du für die Verkäufe in den USA, das sind, wie gesagt, also diese 500.000 muss man noch ein bisschen zerlegen, wer da genau 25% bekommt, aber sei es drum, ja, wenn gehst du von Profit auf Loss pro verkauftem Auto. Und das wird sofort. Das
sofort.
Ja, sofort, genau. Genau. Und du wirst, und deswegen sind die Tarife auch genauso gewählt. Ne? Die sind nicht 50%, dass du sagst, du wirst nie wieder, also, sondern die sind genauso, dass man sagt, hey, ihr könntet eigentlich wieder verkaufen, wenn ihr, also wenn du nicht die Preise anpasst. Und zu den Preis anpassen können wir gleich was sagen, weil die Elastizität bei Autokauf ist was Interessantes. Gehst du aber auf den Loss. Und das tut so weh in dem einzigen, Anführungsstrichen, einzigen Markt, der irgendwie echt, also nicht, das stimmt nicht, aber der eben sich halbwegs gut funktioniert hat für die Volkswagen-Gruppe. Das ist ein scharfes Schwert. Und eben die Produktionskapazitäten sind, also ne, der ID4 und sonst was, der verkauft sich eigentlich ganz gut dort drüben in den USA. Und das tut richtig weh. Und deswegen ist es jetzt nur rein spieltheoretisch kein, also genau gut gesetzter Nadelstich, der mit Sicherheit dafür sorgen wird, dass die Supply Chains und Produktionskapazitäten zumindest mal gereviewt werden von VW und von BMW und von Mercedes und schon den Effekt haben könnten, jetzt nur mal auf nach dem Motto, wird denn Produktion verlagert, dass das hin in die USA geht, mittel- bis langfristig, das dauert 3 Jahre oder 5, ne? Das kannst du nicht heute auf morgen machen. Aber du gehst eben, also wenn du $5.000 pro Car verdienst und du musst 6.000 absorbieren, wenn du die Preise nicht erhöhen kannst, dann hast du ein Problem. Preise erhöhen wäre das andere, und die Welt wird gemischt sein, ja, aber Preise erhöhen wäre was andere. Jetzt muss man sagen, also es geht ja immer um Elastizitäten. Also für jeden Euro, dir was, das ein Gut teurer ist, wie viel weniger Produkte verkauft man davon? Ja, und jetzt gibt es Sachen wie stilles Mineralwasser. Wenn du da 2% die Preise erhöhst, geht mal mindestens 2%, also dann hättest du so eine, das ist inelastisch, ich vergesse es immer. Das ist auch sowas wie Participating, Non-Participating, Liquid Preference. Ich kann mir nie merken, in welche Richtung das geht. Aber auf jeden Fall geht der Absatz runter. Bei einem Volkswagen oder bei einem Massenprodukt müsste man davon ausgehen, dass du eigentlich einen überproportionalen Mengenrückgang hast für einen Increase. Das heißt, wenn du dort 20% sozusagen deine, wenn du 20% teurer wirst gegenüber einem Kunden, dann wird dein Absatz vermutlich 20-30% einbrechen. Und das ist jetzt, ne, ich habe jetzt mal Grock gefragt, da wärst du schon bei 30.000 Fahrzeugen, die sozusagen in diesem Venn-Diagramm nicht aus den USA, nicht innerhalb der USA produziert und so weiter, im Kleinwagensegment, hättest du 20-30% Volumenrückgang, jetzt mal ganz pauschal gesagt. Bei einem Porsche wird das ganz anders sein, weil da hast du natürlich, da kannst du schon mal 10% die Preise erhöhen. Und wahrscheinlich geht dann der Absatz vielleicht auch nur 7% zurück. Ja, also unterproportional, weil die Leute, das ist so eine super Brand und die wollen halt so ein Auto dann unbedingt haben. Aber bei einem ID4 funktioniert das eben nicht, weil es eine andere Kundengruppe ist, ein anderes, sehr viel preissensitiver ist. Das heißt, du hast dann die Wahl zwischen Pest und Cholera. Du machst keinen Gewinn mehr oder du verlierst 20-30% deines Volumens. Da bist du, glaube ich, viel besser drin als ich. Du hast eine Fabrik gebaut da drüben für Stellantis. Also 30% Volumen irgendwo rausnehmen an der Produktion. Was bedeutet das? Also ich meine, das ist ja nicht so, dass du dann sagst, okay, dann hast du halt jetzt einfach weniger Produktion, denn du hast ja dann auch höhere Kosten, also Stückkosten gehen automatisch hoch, weil du kannst ja natürlich die Anlage nicht einfach 20% kürzer machen auf einmal, ja, oder wie auch immer. Du hast dann Verbrauchsgüter, die hast du weniger, aber du hast eine Menge Fixkosten oder Semifixkosten, die eben nicht so schnell anpassbar sind. Also das würde ich jetzt mal rein BWL-theoretisch sagen, aber du hast es gebaut. Was macht das mit so einer Produktion?
Die Produktion ist halt gut, wenn du 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche Autos produzieren kannst, ne? Weil dann hast du halt die Fixkosten an einem Minimum und die variablen Kosten, wenn die gut aufgestellt hast, kriegst du dann auch günstiger eingekauft, weil du halt mehr Volumen hast. So, und die Volkswagen, also Volkswagen jetzt konkret, wenn ich da entscheiden könnte, in welche Richtung das geht, dann haben sie ja schon ein paar Sachen gemacht, die gar nicht schlecht waren. Ich weiß nicht, ob in weiser Voraussicht oder by accident, aber wir haben ja zum Beispiel in Rivian investiert.
Genau.
Haben Scout, das ist eine Geländewagenmarke, gekauft und wiederbelebt, soll jetzt Ende 2026, Anfang 2027 in den USA gebaut werden. Da gibt's schon Sachen, die sie gemacht haben, die auch kurzfristig, glaube ich, einen Teil dieser Tariffs abfangen können. So dass es nicht irgendwie, wie du sagtest, 3, 5, 10 Jahre dauert, um komplett die ganze Supply Chain umzustellen. Können wir auch vorstellen, das wäre zum Beispiel ein smarter Move von Volkswagen, habe ich so noch nicht gelesen, aber kann man sicherlich drüber nachdenken, kannst deinen Kollegen ja mal nahelegen, ist, ich würde einfach Rivian kaufen. Ja, jetzt, sofort. Und wird schwere Elektro-SUVs VW gebrandet in den USA bauen lassen, und zwar in einem Rivian-Werk. Die Kapazitäten haben sie. Wär keine schlechte Sache. Also es gibt jetzt Moves und Aktionen, die man machen kann. Die USA rechnen mit diesen Tariffs übrigens mit bis zu 60 Milliarden Dollar mehr BIP ab 2026, also quasi ab nächsten Jahr, dadurch, dass alleine mehr Fahrzeuge in den USA gebaut und konsumiert werden. Also es ist noch nicht aller Tage Abend, ich sehe es jetzt nicht komplett dark irgendwie, führt aber auch dazu, dass wir in Europa jetzt vor allen Dingen mit den Kanadiern und mit den Mexikanern enger zusammenarbeiten müssen. Denn zum Beispiel in Kanada wurde jetzt von VW ein Batteriewerk gebaut, auf die diese Tariffs übrigens auch dann anfallen würden. Ja, und das macht den ganzen Case natürlich komplett kaputt.
Ne, das waren die 300 Millionen Staatsfunding, die sie auch bekommen haben dafür, oder? War das nicht so die Größenordnung?
Ich weiß gar nicht, wie viel, aber eine abstruse Zahl auf jeden Fall.
Ja gut, ja. Batterieproduktion halt. Also sozusagen, das ist immer...
teures Hobby.
Ja. Allein die Idee kostet schon 1 Milliarde und dann musst du erst anfangen. Ja? Also sozusagen, das ist sehr teuer. Ich habe es vor allen Dingen nochmal nachgeguckt. Also ID.4 ist natürlich genau das Beispiel, was Blödsinn ist, denn das wird in den USA gebaut. Aber der Tiguan, der Jetta und so weiter, die werden in dem kleineren Automobilsegment eben importiert. Mit entsprechenden Impact dann auf die entweder Verkaufspreise und dann die Absatzzahlen und oder die Profitabilität. Gleiches verhält sich eigentlich für, also dann, es gibt so 50 Shades of Grey so ein bisschen, ne? Also BMW, hast du gesagt, 400.000 gehen in die USA, also man muss so grob wissen, BMW und Mercedes verkaufen so im Jahr 2,5 Millionen Autos, Masse und Minus, so zwischen zwei, also ich glaube 2,3 für BMW, für Mercedes und 2,5 oder 2,6 für BMW. So grob 2,5 liegt man immer richtig. Das heißt, also 400 von 2,5, da wärst du bei.
Das ist übrigens ganz spannend, nur kurzer Einschub, ja? Da. Das war immer schon so. Also genau. Nicht immer, aber die letzten 30 Jahre haben die nicht mehr oder weniger Fahrzeuge verkauft. Das war immer plus minus 10%. Das heißt, die Umsatzzuwächse, die beide Konzerne verbucht haben, genau, sind nur über Teuerung haben stattgefunden. Über nichts anderes. Ja? Mhm.
Crazy, ne? Ja. Also was für eine Pricing-Macht du hast, wenn du so eine Marke hast und einfach, ja. Also nicht zu Unrecht, ne? Das sind ja auch extrem gute Automobile, also deutsche Automobile stellen gute Autos her, so ist es. Long story short, aber der US-Exposure ist dann trotzdem nochmal in Nuancen anders, weil eben, wie gesagt, BMW hat da sein eigenes Werk, verkauft aber auch relativ viel, also sagen wir 25% seines Volumens wird da oder 20% wird da verkauft in den USA versus bei Mercedes, wenn deine Zahl da vorhin die richtige war, sind es eher so 10%. Und da war der China-Exposure deutlich größer, haben ja auch einen großen chinesischen Shareholder da drin. Also da gibt es dann schon nochmal auch Unterschiede. Also dass jetzt eben aller Tage Abend ist, das ist Blödsinn. Und das System, das ist ja so gebaut, dass es sich adaptieren kann mittelfristig. Kurzfristig wird es einen extremen Margendruck geben und oder die Absatzzahlen werden deutlich zurückgehen. Also sozusagen der Schockmoment ist da. Und ich glaube, man sollte das nutzen, um eben auch mal zu gucken, gewisse Reformstrukturen dort anzustoßen, die eh schon unterwegs sind und irgendwie diskutiert werden, aber ich glaube, vielleicht noch nicht in allen Köpfen angekommen sind. Und ich finde schon, dass das strukturell von den deutschen Autobauern, zumindest den CEOs, wenn man denen zuhört, schon immer angesprochen wird. Aber es ist natürlich schwierig, sich vor allen Dingen in einem Land wie Deutschland damit dann durchzusetzen, weil es gerade wenn Wahlen sind, nicht besonders populär ist zu sagen, wir müssen, vielleicht können wir nicht das 14. Gehalt zahlen, um mal ein bisschen jetzt Öl ins Feuer zu gießen. Und ich glaube, die Sachen, die werden wieder aufs Tablett kommen, denn das ist einfach, das ist ein Problem, in das wir reinlaufen und das wir jetzt seit Monaten kennen. Und eigentlich das größere Problem, dass wir eben zu teuer produzieren und so weiter und nicht die Produktivität nachgezogen hat, das muss dann halt angegangen werden. Und ohne jetzt zu sagen, man ist der Trump-Administration dankbar, aber es ist eben dankbar oder nicht dankbar, ist keine Kategorie geopolitisch. Muss man einfach sagen, vielleicht wird da jetzt eine Blase aufgestochen, die eh hätte diskutiert werden müssen, aber man hat sich halt leider, wenn der Druck nicht groß genug ist, nicht drum kümmern müssen und hat gesagt, ja, das kann man schon irgendwie anders abdämpfen und Förderung hier und irgendwie China-Absatzzahlen da. Ich finde das schon vielleicht nicht an allen Stellen komplett ungesund, dass dieser Impuls, auch wenn er wehtut, vielleicht genutzt wird für was, um eben diesen Wirtschaftsstandort hier, den wir haben, zu stärken.
Ja, und der Markt regelt ja auch einiges, ne? Also ich bin quasi ein Jünger der freien Marktwirtschaft und ich hatte dir vor dem Call, glaube ich, auch, hatte ich gesehen, die EV-Verkaufszahlen in Europa gesehen für Februar. Das ist halt so, dass Tesla Model Y nach wie vor meistverkaufte Elektrofahrzeug, 8.790 Fahrzeuge im Februar, Rückgang allerdings um 56%. Also die haben quasi year over year. Das heißt,
aber das haben ja alle gelernt, das ist ja nur, weil die Modell umstellen und deswegen nicht genug da hatten und nicht verkaufen konnten.
Ja, genau.
Das habe ich irgendwo gelesen.
Ja,
ich so,
ja. Ja, klar.
Das I am not so sure, dass das der Grund ist in Europa, aber okay.
Model 3, genau, Nummer 2 mit 6.800 Fahrzeuge weniger. Da ist nur ein Rückgang von 14%, aber die waren eh schon auf einem relativ niedrigen Niveau, weil das populärste Modell halt das Y war.
Und dafür haben wir aber auch 5 Cybertrucks verkauft, glaube ich, in Gato.
Echt?
Schon keine
ich
Ahnung.
Ich habe irgendwie, also, letzte Woche habe ich ein Video gesehen, wo irgendwie...
Ich würde sagen, ist der homologiert für Europa? Den kannst du doch gar nicht hier kaufen. Der ist doch überall verboten.
Ich glaube, du kannst nur, ja, keine Ahnung.
Also nicht verboten, er hat halt keine Homologation und sozusagen, du kannst ihn doch nicht, also wo war es denn? In UK ist doch einer sozusagen mit einem SEK-Team sozusagen von der Tankstelle abgeholt worden vor ein paar Monaten, weil er eben mit einem Cybertruck rumgefahren ist und er ist nicht zugelassen auf UK-Straßen. Und ich denke, das gilt für, also ich kenne nicht alle Märkte, aber ich glaube, der darf nicht, also jetzt lass mich Cybertruck hin, das guck ich. Erzähl weiter, ich guck kurz nach.
Der fährt in den USA und da gab es eine riesen Rückrufaktion für alle Cybertrucks, die bisher ausgeliefert wurden. Und ich habe ein Video gesehen, wie die quasi autonom einmal um so ein Tesla-Werk drum zugefahren sind, einfach um zu zeigen, wie viel das sind. Das war sozusagen die Idee dahinter. Aber am Ende des Tages, also es abstruse Züge nimmt das mittlerweile. Da gibt es übrigens gerade eine Story, hast du das mitgekriegt? Und zwar T-Mobile hat letzte Woche eine Umfrage gestartet, unter 1000 Nutzern, ob sie sich vorstellen könnten, als nächstes Fahrzeug sich noch einen Tesla zu kaufen oder nicht.
Ja.
Daraufhin haben 13% Ja gesagt und 87% Nö. Eine Stunde später hatte Elon Musk das auf X kommentiert und gesagt, die Umfrage ist gefaked. Dann gab es relativ
3 Millionen Antworten, genau, wie
man das? Ja, innerhalb kürzester Zeit gab es irgendwie zufälligerweise von 4 IP-Adressen aus den USA und siehe da, 80% der Befragten würden da auf jeden Fall als nächstes Fahrzeug einen Tesla kaufen. Also es ist, Das
so ist es halt.
Also mittlerweile so eine offensichtliche Verarsche. Und also man kann da nur noch drüber lachen.
Fällt mir der Lieblingswitz meines jüngsten Sohnes ein. 9 von 10 Kindern finden Mobbing ganz okay.
Aber dass ich so traurig wäre.
Ja, so, Entschuldigung, Cybertruck, es gibt einen, also die Tschechen haben wohl ich glaube aber, also da wurden Cybertrucks importiert und die durften auch, ja, also sind zugelassen worden, aber nein, also in Europa, da kannst du die nicht kaufen. Ich habe die Umfrage gelesen, ich glaube, dass das, also wer einmal bei Google Reviews war oder im Consumer Internet sich oder bei Amazon Bewertungen sich angeguckt hat, weiß, dass das gang und gäbe ist, ohne dass ich das gut heiße, dass man da versucht,
Ich muss nochmal unterbrechen, weil ich fällt gerade noch eine geile Story zum Cybertruck. Es gibt mittlerweile einen YouTube-Kanal, wo jemand eine Kochshow hat, in dem er mit dem Kofferraum vom Cybertruck Gemüse schneidet. Weil der hat... Der hat keinen Schutzsensor. Und da kannst du halt auch wirklich Karotten mit klein schneiden, ja?
Ich finde, das ist ja wirklich eine ausgebuhte Hässlichkeit, dieses Auto. Aber ich bin wirklich auch nicht bekannt für mein Design. Ich bin kein Design-Aficionado, wie man sagen würde. Aber geil, das kenne ich noch gar nicht. Apropos YouTube-Videos, wollen wir kleine Detour machen über die, also das ist jetzt auch schon eine Woche her sozusagen, hat jemand...
Ich will einmal noch Platz 3 sagen bei der Elektroautos, weil das ist eine patriotische Pflicht, das jetzt zumindest hier mal anzumelden. Und zwar ist der Volkswagen, der ID.4. Ja. Der ist einfach mal um 150% gestiegen hier over hier, ist bei 6.100 und soll weiter steigen. Und auf den Top 25, auch das nur zur Info, sind übrigens keine Chinesen vertreten.
So, das wollte ich nämlich. Jetzt nimmst du mir die einzige Sache, auf die ich mich vorbereitet habe. Genau, ist kein Chinese. Ist kein Chinese. Und die sind zugelassen. Also man kann eine NIO ja hier kaufen und irgendwie, also ich hab schon mal Autos hier gesehen von chinesischen Herstellern. XPeng, sagt man XPeng? Das hört sich immer so an wie so ein... Xiaopeng heißt das. Ich sage immer XPeng und denke dann immer an so Comics, so Comic-Callouts. XPeng!
In so einer Bubble, ne?
Wenn dann ja, genau.
Einer aber oder in so reinhaut. Ja.
Also gibt es ja also sozusagen, ist ein beliebtes Word-Art-Ding auch bei PowerPoint, sozusagen dieser Blitz, dieses Stern, Blitz, was auch immer, Wolke. Und da könnte man das dann so reinschreiben mit so einem Rot-Orange-Gradient, sondern XPeng, so in so Comic-Schrift. Genau, die sind nicht vertreten. Also die Chinesischen, kaufen wir patriotisch oder haben die einfach noch kein Modell gefunden, ihre Produkte zu vermarkten und an den Mann oder die Frau zu bekommen?
Also ich glaube ganz einfach, die Franzosen sagen je ne veux pas. Ja? Die sagen, die haben einfach kein Interesse an nicht französischen Fahrzeugen. Das war immer schon so, bei den Italienern ist es ähnlich. Bei den Deutschen auch, ja. Also du siehst zwar jetzt, dass aus diesem, zum Beispiel aus dem Volkswagen-Konzern, so ein Skoda, der natürlich in Tschechien hergestellt wird, oder ein Cupra oder ein Seat, dass die in Spanien hergestellt werden, dass die in Deutschland immer mehr verkauft werden. Zum Beispiel einer der erfolgreichsten Skodas aktuell ist der Enyaq. Das ist so ein Elektro-SUV in der Größe von dem Q5 von Audi. Ist baugleich mit der Elektro-Version. Das ist einfach toll. Das sind gute Fahrzeuge. Die Chinesen sind hier, aber ich glaube, die Leute trauen denen noch nicht ganz richtig. Genau. Ne?
Und mein Lackmustest, so ein bisschen, ich rede dann ganz gerne mit Taxifahrern und vor allen Dingen, wenn die halt Modelle fahren, also wenn es kein Prius ist in Berlin zurzeit, ja, also früher waren es Mercedes, jetzt fahren die alle diesen Hybrid Prius, Plug-in-Hybrid oder ja, wie auch immer. Und da hast du mal jemanden, der hat NIO, hast ein paar, die einen Tesla haben und ich frage dann einfach, weil ich meine, da sind Heavy User, ist zumindest mal ein interessantes Segment war die Antwort sowohl bei dem NIO-Fahrer als auch bei dem Tesla, als auch, aber vor allem bei den Chinesen. So, ich hatte 3, 4 sozusagen, die so, auch ein XPeng war dabei. So, long story short, die haben halt gesagt, ey, der eine hat gesagt, ich habe noch keine schlechte Erfahrung gemacht, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob die in 2 Jahren noch da sind und wenn ich ein Problem habe, was mache ich denn dann? Und der andere hat tatsächlich expresses Verbes gesagt, hey, ich hatte irgendwie ein Thema und wollte das nach 3 Monaten umtauschen oder irgendwie, ich glaube, die haben so ein Battery, was auch immer. Und sagen, ich habe da keinen erreicht, das war total schwer. das ist alles anekdotisch, aber wie du gesagt hast, ist ja ein emotionales Thema. Und wenn du das Gefühl hast, du hast da eben keinen Händler, keine Werkstatt, das kann man nicht anfassen, das habe ich muss man übers Internet bestellen, und man hat gar keinen sozusagen den Kundenkontakt nicht, dann ist vielleicht der europäische Konsument, in dem Fall waren es dann Taxifahrer, das sind halt B2B oder Profis logischerweise, vertraut der Sache einfach noch nicht. Sagen wir, sind die noch da? Was ist das überhaupt sozusagen? Und das ist eine Riesenanschaffung, ne? Wenn ein Auto irgendwie 50.000 Euro kostet, willst du sicher sein, dass du dafür Ersatzteile bekommst und dass du, dass dann nicht einfach einmal sagst, pass auf, radikal, tut mir leid, es hat leider nicht geklappt, auf Wiedersehen, wir sind hier wieder weg aus dem Markt und du stehst dann da mit deinen Investitionen, die ja wirklich riesig ist. Auch also für Taxifahrer sowieso, nur da ist es Produktivkapital, aber auch bei Privatpersonen noch höher. Ich glaube, dass das einen Einfluss hat und das ist sehr psychologisch und deswegen hast du halt auch immer bei Europameisterschaft, was auch immer, Bandenwerbung und sonst was, weil das irgendwie dafür da ist, dass die Leute das hören und wenn du es öfter hörst, bist du top of mind und dann traust du der Sache mehr. Das ist so die ganz Marketing-101-Logik, die da angewandt wird, aber bis jetzt hat es noch nicht geklappt.
Also bei Automarken hat sich halt ein Modell etabliert, wenn du meinst, eine neue Marke gründen zu müssen, das ist ja sehr häufig passiert die letzten Jahre, vor allem mit der Elektroumstellung, aber auch davor, dass du, nehmen wir mal Tesla als Beispiel, immer über den Premium-Markt in neue Märkte reingehst. Ja? Also das Premium-Segment, teure Fahrzeuge, hochwertige Fahrzeuge, um dann quasi eine Marke aufzubauen, eine Bekanntheit aufzubauen, ein Ich-will-haben aufzubauen, von mir aus auch so ein FOMO aufzubauen, so ein Fear of Missing Out, und dann ins Volumensegment reinzugehen. Die Chinesen machen es halt genau andersrum. Die bauen halt, muss man einfach so sagen, zumindest von der Hardware-Seite und auch die Software, die ist mittlerweile sehr gut, bauen die nach wie vor im Volumensegment. Ja? Also so bis 50.000 Euro ist, ich würde fast sagen, 95% der Fahrzeuge sind in der Preisklasse oder drunter. Da ist einfach Peugeot in Frankreich, Volkswagen in Deutschland und Fiat in Italien einfach die Go-To-Marke, das wird auch so bleiben. Ja, Papa hat das Auto gefahren, deswegen fahre ich das auch. Oma hat das gefahren, deswegen fahre ich das auch. Und meine Kinder fahren das auch. Das ist die eine Komponente. Und das andere, was dem Verbraucher, glaube ich, gar nicht so bewusst ist, was mir letztens aber jemand angetragen hat, und jetzt muss ich vorsichtig sein, weil ich auch im chinesischen Markt aktiv bin.
Ach so, okay.
ist das, also wir wollten dann gleich kurz noch ein bisschen BYD und dieses God's Eye und die neue Charging-Infrastruktur und so weiter sprechen. Autonom fahrende Fahrzeuge können natürlich auch genutzt werden, um nicht nur Personen zu transportieren. Ja, also ich kann Batterien überladen, ich kann die durch die Gegend fahren etc. Und das ist eine Komponente. Wir haben letzte Woche über Sicherheitsarchitektur, Rüstung etc. gesprochen. Will ich heute nicht wieder darauf eingehen, aber das sind durchaus auch sicherheitsstrategische Überlegungen, die man treffen muss, ob man jetzt die Straßen voll machen möchte mit Fahrzeugen, mit einem Land, mit dem man, sage ich, nicht ganz sicher ist, so was die nächsten 3 bis 5 Jahre passiert. Ja. Das auch nur als Überlegung.
Spoiler,
das hat mit den Verkaufszahlen nicht unbedingt was zu tun, aber wird öffentlich zum Beispiel überhaupt gar nicht diskutiert und sollte aber viel mehr diskutiert werden, ja, dass man halt zum Beispiel voraussetzt in Deutschland, dass man diese Fahrzeuge Kill-Switches einbauen kann, sowieso in jedes autonom fahrende Fahrzeug. Ja, aber das ist dann auf jeden Fall eine andere Story. Wollen wir kurz über BYD sprechen und die God's Eye und Ladeinfrastruktur etc.?
Genau, also erstmal BYD, also jetzt muss mir mal helfen, erstmal mit den Zahlen. Einfach, dass wir dass die Leute mal uns verstehen, wo wir herkommen. Also auf der Welt werden jedes Jahr ein bisschen mehr als 80 Millionen Fahrzeuge verkauft. Sind wir da irgendwie d'accord halbwegs? Also ich glaube, dass die Zahl stimmt, ja. 80, 82 Millionen. Und Battery Electric Vehicles davon sind, ich glaube, 12 Millionen, 11 Millionen, 12 Millionen. Ist das, gehst du da grob mit? Also Sagen wir, das ist auch bei diesen, ne, in Europa der Durchschnitt Battery Electric ist irgendwie 13%, also Norwegen ist der einzige Ausreißer und dann Belgien und so weiter, also da, wo die Subventionen eine Zeit lang hoch waren oder die Leute viel Geld hatten, aber an sich sozusagen in Deutschland sind es, glaube ich, 12,5-13% der Neuanmeldungen sind irgendwie Battery Electric und das ist auf der ganzen Welt, wenn es dir betrachtest, interessanterweise ähnlich, obwohl da auch, Das heißt, du hast 12, 13 Millionen Battery Electric Fahrzeuge, die verkauft werden, und BYD verkauft davon, produziert, wenn ich es richtig sehe, 4 Millionen. Das müssten wir jetzt gleich mal gucken. Also sozusagen, die sind der größte Hersteller
von Elektrofahrzeugen.
Von Elektrofahrzeugen, ne? Tesla stellt 1,8, also wir haben ja vorhin gesagt, Mercedes, BMW 2,5 Millionen Fahrzeuge in Summe. Tesla ist bei 1,8 Millionen sozusagen. Und jetzt müssen wir dieses Jahr mal gucken, ob das wird vielleicht weniger werden, aber ich glaube, bei 1,8 bist du nicht falsch. Also die sind 20% kleiner, 25 als ein BMW oder Mercedes. Das heißt aber, BYD ist mit Abstand der größte Hersteller von Elektrofahrzeugen auf der Welt, mit Masse natürlich in China abgesetzt und nicht in Europa zumindest, wie wir gerade gehört haben, und ganz sicherlich nicht in den USA. So, das heißt aber auch, nur weil wir die hier nicht sehen, sollte man trotzdem global mal betrachten, das, was die machen und wie die voranschreiten, hat einfach einen massiven Effekt auf die Gesamtbranche. Wenn wir mal Politik rauslassen, ob da irgendwie Zölle drauf kommen oder ob die nicht hier verkauft werden dürfen. Und BYD hat eigentlich, glaube ich, zwei entscheidende Sachen vorgestellt. Also einmal sozusagen ohne jeden Aufpreis, was sie God's Eye nennen. Das ist, jetzt musst du mir helfen. Ich würde sagen, es ist eben nicht Full Self Driving Ding, aber es ist ein ADAS, also ein L2 Plus. Also jemand, der
ja, die haben drei Versionen.
Kann der überholen? Ne? Fangen wir mal so.
ABC haben die.
Ah, okay, das macht natürlich Sinn. Ja, aber dann erklär mal. Entschuldigung, da bist du näher dran.
Also dieses God's Eye, die haben drei Versionen, ABC. C ist fürs Volumensegment, also aller zum Beispiel VW Marke. Dann hast du das B, das ist für eher so groben Premium, so vergleichbar zum Beispiel mit Audi. Dann hast du das A-System, das ist für die Luxusfahrzeuge. Dieses Standardsystem, also dieses C für das Volumensegment, das hat relativ viele Sensoren, über 12 Kameras und hat aber kein LiDAR. Also die machen das ähnlich wie die Teslas. Das heißt vor allen Dingen über Optik, weil das System einfach günstiger ist. Kann bis zu 300 Meter nach vorne schauen und ist angeblich so gut, dass es vor allen Dingen so Assistenzsysteme hat. Also es kann noch nicht autonom fahren. Aber es ist quasi so Einstieg in diese autonome Geschichte, ist so auf dem Zweier-Level. Also du kannst, hast einen aktiven Abstandshaltesystem und genau. Solche Sachen.
Erzähl zu Ende.
Nee, sag.
Nee, das kann auch, aber kann es nicht auch überholen, so zum Beispiel in solche Sachen? Also sozusagen das eine ist...
Ja, wie so ein Tesla, der in Deutschland zugelassen ist. Also so. Genau, du kannst Blinker setzen, so. Dann kann der überholen und sowas.
Und es
genau.
Nervt halt, weil es ständig piept. So.
Genau. Geht dir, ja. Das müssen übrigens alle Fahrzeuge jetzt, ne?
Ja, klar, das ist regulierend. Ja. Darf ich eine Sache kurz einschmeißen? Weil ich hab Mist erzählt. Also BYD ist so groß wie Tesla. 1,8 Millionen verkaufen die laut Grok jetzt. Ich weiß nicht, wo ich die 4 Millionen hätte. Nur um das nochmal, weil es schien mir odd sozusagen, dass sie so viel größer sind. Aber Verzeihung. Also sie sind der Pace-Setter zusammen.
Die machen, die verkaufen ja, mehr.
Ja, hat sie die 4 Millionen auch. Also, ich gucke es nochmal genauer nach. Hab jetzt zweimal nachgeguckt, aber der Annual Report ist so halb chinesisch, also, und die Seite lädt nicht. Habe ich jetzt dreimal probiert.
Nicht, ist Grok nicht? Ich müsste es wissen. Ich
Grok weiß, ist ehrlich, Tesla Grok natürlich.
Ja, genau.
Nee, aber tatsächlich, ehrlicherweise, das klingt halbwegs plausibel. Das gucke ich nochmal nach. Ich wollte aber nicht ablenken. Sind auf jeden Fall Trendsetter. Ich wollte nicht so groben Mist sagen. Alle anderen Zahlen stimmen. Also 10,4 Millionen Battery Electric Vehicles globally sold. Damit haben sozusagen Tesla und BYD jeweils 15% Marktanteil.
BYD ist absoluter Platz hier in China.
Absolut, 100%. Also
kommt halt
dieses,
niemand dran.
Wir haben dieses God's Eye und werden andere eben für ADAS also sozusagen... Man könnte ja blöd sagen, L2 ist ein besserer Tempomat. Ne? Also du nach dem Motto, du hast ein Auto, das kann Abstand halten, das hält halt in Geschwindigkeit ein und da ist so eine und es gibt eine Bremslogik etc. für Gefahrensituationen und erinnert dich dran, wenn du unachtsam bist und solche Sachen. Ist jetzt nicht ganz 100% präzise, aber so, wenn man flapsig sagen will, ist ein besserer Tempomat. Und L2 Plus und wenn es dann höher geht, also wenn du zum Beispiel überholen kannst bis zu einer gewissen Geschwindigkeit, das ist natürlich schon ein relativ großer Komfort. Da brauchst du eine ganz andere Technologie dahinter, weil du musst dann natürlich den vorbeiziehenden Verkehr, in den du einfädelst und so weiter auf der Autobahn, den musst du ja verstehen und sehen und so weiter. Und diese Systeme, also die Convenience-Systeme, die Premium im Premium-Segment eigentlich bei den westlichen Autobauern drin sind. Die kosten irgendwie zwischen 5.000 und 8.000 Euro Aufpreis, je nachdem. Und das haben die jetzt einfach mal schlank gesagt. Also wir sind nicht nur die billigste, wir bauen nicht nur die billigsten Autos mit, ich sag jetzt mal, ne, doppelstellig Prozentzahl billiger, günstiger, als irgendwie die überall anders auf der Welt gebaut werden können. Weil eben fully integrated, die eigene Batterieproduktion und so weiter. Also die können wir mal anders drauf reingehen, aber die ähnlich wie Tesla bauen die alles selber. Aber wir geben auch noch sozusagen das bessere Technologie-Stack umsonst obendrauf. Mein Kollege Alexei hat das den iPhone-Moment genannt in einem Post. Und das ist wirklich... wenn man
das
da
ist
jetzt
sehr empfehlenswert, ja.
Super, ja, also sozusagen wäre, also total empfehlenswert, weil da wirklich tief geht in den Sachen. Ja. Also ich lerne da immer. Auf jeden Fall, das ist God's Eye und das haben sie einfach mal so umsonst rausgehauen. Ich glaube, dass, also wenn du viel besseres Produkt deutlich günstiger bekommst, da wird der Markt irgendwann funktionieren. So, ich glaube, also das halte ich schon für einen relativ disruptiven Ansatz von BYD. Und das System scheint ja wirklich gut zu sein. Also es scheint ja, also genug Daten haben sie aus China. Und ich glaube, dass sie das entsprechend dann eben homologisiert bekommen, eben auch in Europa und in den USA, wenn sie dort politisch zugelassen werden. Das ist Gott sei Dank.
Und treue Hörer unseres Podcasts merken jetzt langsam, wie sich der Kreis schließt, ja, von Physical AI über AI selber, Sensor und Systeme und jetzt quasi alles wird günstiger, alles wird einfacher, alles ist schneller skalierbar, vor allen Dingen virtuelle Welten helfen dabei, auch die Physis der AI schneller trainieren zu können, deswegen, das ist einfach jetzt eine Frage mehr der Zulassung als der wirklichen Fähigkeit, autonom fahren zu können.
Oder zumindest so Convenience-autonom, ne? Also sozusagen Tempomat plus. Also den Fahrer wirst du schon immer noch brauchen, aber auch das sagt BYD ja nicht, aber sie sind natürlich, also du kommst...
Ja, bist du nicht schon Waymo gefahren in den USA?
Nein. Die zweimal ich da war, ich hätte den App Store wechseln müssen, amerikanische Kreditkarte, bla bla. Und da war ich zu faul, was natürlich, das spricht für meine Motivation. habe ich nicht.
Du wirst einfach ein Office in den USA aufmachen und einen Kollegen einstellen, der dir mal sein Handy leihen kann.
Unser Mutterschiff, die DTCP, hat ein Office dort. Das stimmt, aber das machen wir in dem Fall mal. Wir machen einen Podcast aus dem Waymo aus. Wir lassen uns einfach mal rumfahren durch die Stadt. Okay. So, God's Eye. Und das zweite. Riesen-News diese Woche war, dass sie es geschafft haben, quasi in 5 Minuten das Auto zu laden. Flapsig gesagt. Also sozusagen diese 400 Kilometer Range, was irgendwie, ich weiß nicht genau, 75-80% entspricht, dass sie diesen Teil des Ladezyklus, der eben relativ zügig geht, kennt man von seinem iPhone, ne? Bis 80% kann das relativ schnell, dass sie das in 5 Minuten hinkriegen. Und damit hättest du natürlich, oder schneller eigentlich, also ungefähr in der Zeit, in der du auch ein Auto volltanken kannst. Und damit hättest du natürlich diese Range Anxiety, die Leute offensichtlich haben oder die einfach vorherrscht bei längeren Trips mit elektrisch betriebenen Autos, würdest du damit komplett adressieren. Vorausgesetzt, du hast eine Ladesäule, die das eben auch kann, etc. etc. Aber das sind schon zwei wirklich technologische Quantensprünge, ehrlich gesagt.
Ja, man muss nur also dazu sagen, erstens, also du brauchst so eine 1000-Volt-Architektur. Das heißt nicht nur, dass die Charging Station das können muss, sondern das Auto muss das auch können. Ja, sonst kokelst du das ab. sobald du das Ding, den Stecker da reinsteckst, ja. Also die regeln das natürlich automatisch, aber warum können die das? Weil die Autos halt bauen, die diese Ladung halt auch aufnehmen können, ne? Und die können hoch sogar bis 1360 Kilowatt. Das ist schon beeindruckend. Und der Hintergrund ist einfach der, meine Spekulation jetzt, dass auf der einen Seite das natürlich super ist für Autos und BYD hat halt den Claim rausgerufen, dass wir Apari sind mit Öl oder Benzin. Also sie nennen das Öl-Elektro-Parität. Das ist quasi der Wahlspruch von BYD für diese Charging Stations. Und das Zweite, und die bauen natürlich auch die Batterien dafür. Die Batteriefolge haben wir auch gemacht, aber am Ende des Tages ist der Ionenkanal zwischen der Anode und der Kathode ist halt weiter. Also kannst du quasi mehr Strom pro Zeit dann halt durchpressen. Und das ist natürlich auch beeindruckend, weil BYD nicht nur führend bei der Autoherstellung ist, sondern auch bei der Batterieherstellung. Das darf man bei dieser ganzen Geschichte nicht vergessen. Und last but not least, China insgesamt stellt ja strategisch als Land komplett auf Elektro um, weg von fossilen Brennstoffen. Und das heißt einfach für mich, dass als nächster massiver Trend aus China Elektrotaxis kommen wird. Und das sehr zeitnah. Das heißt, es werden nicht mehr 5 Jahre oder so dauern, bis es eine massive Adaption geben wird auf Elektrotrucks. Das wird in den nächsten 2 bis 3 Jahren wird China bei 50-60% Elektrotrucks auf der Straße sein. Und das ist ein erstens also ein gutes Zeichen fürs Klima. Insgesamt heißt es aber auch, dass die Trucks, die sich gerade von MAN, von Scania, europäische Trucks insgesamt, die sich noch sehr gut verkaufen in China, by the way, da wird selten drüber geredet, das sollten die es nicht schaffen, entsprechende Hardware zur Verfügung zu stellen, dass wir da die nächsten Einschläge in der Automobilbranche in Europa sehen werden. Das heißt, das sozusagen im Hinterkopf merken, feststellen und überlegen, okay, was machen wir denn da? Wenn du noch so, jetzt habe ich heute wieder gesehen, es gab irgendwie einen Mercedes Arctros Test für einen wasserstoffbetriebenen Truck in Norwegen oder so. Da brauchst du alles nicht mehr machen. Also stellt bitte um auf batterieelektrisch für die Trucks. Die Batterietechnologie wird sich zu 100% auch im Trucking durchsetzen. Und es macht überhaupt gar keinen Sinn zu sagen, wir bleiben technologieoffen, weil Wasserstoff in Trucks und Fahrzeugen bzw. PKWs ist Unsinn. Braucht man nicht.
Technologieoffen würde ich insofern, also Batterietechnologie offen müssen wir auf jeden Fall werden, denn Technologie offen ist das eine, was man kritisieren kann. Technologie abhängig, übersehen, das stimmt nicht, das wird schon adressiert, aber Technologie abhängig zu werden von den Hauptproduzenten oder verarbeitenden Chinesen für Batterien, dürfen wir einfach nicht werden. Und auch ehrlicherweise koste es, was es wolle. Insofern bleibt meine These, dass wir möglichst viel von diesem Wissen in Europa abgreifen müssen. Und ich glaube, dazu kann man die Chinesen zwingen. Da müssten wir halt ein bisschen, müssten wir uns auch mal wohlfühlen damit, dass man uns mal nicht mehr mag. Ja, also sozusagen vielleicht eine wirtschaftspolitisch orientierte Außenpolitik machen, neben den anderen Adjektiven, die man da dazu setzt in den letzten Jahren. Und das Zweite ist, dass du eben wirklich substanziell finanzierst, Alternativen zu Lithium-Ionen-Batterie. Und ohne jetzt da, das ist dasselbe wie Wasserstoff, da heißt ja, Solid State wird seit 50 Jahren versprochen, ja. Aber also das ist ja ein Pokerspiel. Wir müssen dort massiv reingehen, wenn es physikalisch möglich ist, um zumindest die Chance zu haben, in 10 Jahren dort 10%, 20%, 30%, 50% des Marktes oder der Supply Chain sozusagen in Europa wieder zu haben und damit absichern zu können. Ohne Rohstoffe, die wir eben nicht gesourced bekommen und vor allen Dingen nicht verarbeitet bekommen. Und da, glaube ich, da muss noch viel mehr passieren. Und dann passt deine These auch wieder, nur dann ist die Frage, und es wird, glaube ich, nicht 100% funktionieren, wenn wir die den Trade und so weiter dabei so offen halten. Wir werden analog zu Südkorea, analog zu Singapur, analog zu vielen anderen Ländern, die das in den letzten 50 Jahren, China, vorgemacht haben. Mhm. Ich glaube, wir werden damit leben müssen, dass wir uns ein bisschen abschotten, um eigenen Industrien die Chance zu geben, groß zu werden. Denn wir haben einen groß genug Absatzmarkt. Und wir haben genug Ingenieure und wir haben genug Willen und irgendwie eine Gesellschaft, die das hinbekommt. Ich glaube aber, dieses nach dem Motto, alle müssen immer fair spielen und alles muss, also fair in der Definition, Free Trade, alle dürfen alles. Ich glaube nicht, dass das 100% durchzuhalten ist, wenn man es ernst meint. Und warum wird das nicht gemacht? Weil dann sofort kommt, oh, was ist das für eine nationalistische Politik und bla bla. Darauf darf man nicht hören. Das ist alles Pseudogewäsch. Du kannst nur aus einer Position der Stärke sozusagen das Gute in die Welt rausbringen. Wenn du am Boden liegst, interessiert sich keiner mehr für dich und dann interessiert sich auch keiner mehr, ob du Menschenrechte exportieren willst oder sonst was. Also ich glaube echt daran, dass wir ein bisschen genauer gucken müssen, mit wem und in welcher Form wir Handel betreiben. Und gut, das ist Aufgabe der Politik. Let's see. Oh, wir sind 58 Minuten schon dran. Michel, wir werden gerade zur Raison gerufen, dass wir hier aufhören sollen zu reden.
Wir machen einmal dieses Jahr aber noch eine 4-Stunden-Folge.
Absolut. Ja. Wir machen auch, also ich habe mir auch überlegt, sozusagen, wir machen nicht einen Live-Podcast, wollen wir nicht auf Twitch machen, dass wir nach Barcelona fahren. Weil das wäre einfach so viel witziger. Und es wäre auf jeden Fall auch die Garantie, dass ich meinen Job verliere. Also insofern.
Du, ich packe eine Kanne Red Bull und ein paar Chips ein und dann lass ich das machen, ja?
Chicken, Rice und Broccoli. Da müssen wir noch was, an deiner Diät müssen wir noch was ändern.
Chicken, ja, der ist gut, ja.
Das ist wirklich, also Chips, das ist wirklich, Video, Chips ist ja. Wirklich, also dann lieber den Handlauf in der U8 ablecken, als Chips zu essen. Also Chips ist wirklich Transfette und Salz und das darfst du nicht essen.
Du kannst ja auch nochmal einfach jetzt auf der nächsten Zugfahrt 6 Eier am Stück reinfahren.
Oh, ja, ich habe immer ein 6er-Pack so Oster, so fertige gekochte Ostereier, bemalte Rewe-Eier dabei. Darauf spielt der Michel an. Das hat mir noch nie geschadet. Vor allen Dingen dieses Geräusch im Zug. Das kommt immer sehr gut an.
Nachbarn finden es richtig
das kommt,
gut.
Das
ja.
kommt einfach richtig gut. Ich habe die besten Bekanntschaften da gemacht. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen an diesem Morgen. Das war mir eine große Freude. Und bis zur nächsten Woche.
Ich freue mich drauf. Genieß deine Geburtstagswoche. Ciao, ciao.
Oh mein Gott, stimmt. Du spielst darauf an, dass ich diese Woche Geburtstag hatte? Ja, das war... Das
bitte bei Schreze melden, falls er es noch nicht gemacht hat. Er liebt seinen Geburtstag.
Absolut. Also sozusagen auch mehrfach kann man mir gratulieren. Es ist mir nie unangenehm.
Jeden also, Tag. Bis nächstes Jahr. Gut. Ciao, ciao.
Bye, bye.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.